Spurenelemente. Der True Crime Podcast mit Franziska Franz und Professor Dr. Marcel Verhoff.
Herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, zu unserem True Crime Podcast Spurenelemente. Ein Rechtsmediziner und eine Krimi-Autorin ermitteln. Heute senden wir die zweite Folge des Axtmordes von Limburg, produziert von der Edition Krimi in der Beda Media GmbH. Wir haben einen Instagram-Account unter Rechtsmedizin und Krimi, können Sie uns abonnieren. Sie können aber auch das Buch zu unserem Podcast lesen mit demselben Titel Spurenelemente mit dem großen E in der Mitte. Mein Name ist Franziska Franz. Mein Podcastpartner ist der Direktor der Frankfurter Rechtsmedizin, Professor Marcel Verhoff. Hallo Marcel.
Ja, hallo Franziska und hallo liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Heute ist ja wieder der Teil der Rechtsmedizin und wir sind nicht ganz auf den Tag, aber so etwa vor 6 Jahren gedanklich und praktisch in Limburg. Ich war selbst früher im Gießener Institut für Rechtsmedizin, aber nur bis zum Jahr 2013. Von da aus bin ich ja dann nach Frankfurt gegangen und insofern bin ich meinen Kollegen aus dem Gießener Institut sehr dankbar, dass sie mir die Unterlagen zur Verfügung gestellt haben, dass ich also da Einblick nehmen konnte, weil ich war ja selbst an den Untersuchungen nicht beteiligt. Ich hatte ja gesagt, ich habe schon bei dem alten Podcast Rechtsmedizin, Dichtung und Wahrheit, das war ja eigentlich kein True Crime Podcast, aber trotzdem haben wir natürlich auch über einige Fälle gesprochen und da gab es eben so eine Limburger Lesewoche und da hatten wir diesen Fall auch schon mal bearbeitet in einer Einheit. Und umso interessanter ist es eigentlich jetzt, den Fall nochmal mit unserem Konzept neu zu betrachten und dann auch in dem Fall den Einblick in die Unterlagen zu haben meines alten Institutes, wenn man so will, was ich damals eben noch nicht hatte. Also auch das war ein Fall, wo die Rechtsmedizin an den Tatort, Leichenfundort gerufen wurde. Und es war wohl auch relativ schnell klar, dass es sich hier nicht nur um einen einfachen Unfall handelt. Und das lag wohl daran, dass eben diese Sache da mit dem Axt und dem Beil, Küchenbeil, wie sie das genannt haben, passiert ist. Also, dass wir einfach eine andere Situation haben, wenn man sich eben vorstellt, da kommt es zu einem Unfall, zu einem Anfahren oder so. Und danach, steigt einer aus dem Auto aus und hilft der anderen Person oder so. Aber hier ist ja genau das Gegenteil passiert. Die Person, die ausgestiegen ist, hat nicht etwa der anderen Person geholfen, sondern hat dann eben noch auf diese Person eingeprügelt mit diesen beiden Werkzeugen, Waffen. Und ich glaube, damit war relativ schnell klar, dass es also hier kein normaler Unfall ist. Deswegen, und das sind natürlich dann auch solche Fälle, weil ich immer sage, die Rechtsmedizin kommt nicht an jeden Leichenfundort, sowieso nicht. Kommt auch gar nicht in jedem Fall zu jeder Tötung. Wenn also alles völlig klar ist und wenn man von vornherein weiß, wie die Umstände sind, wenn vielleicht der Täter, Ehemann eben noch am Telefon mit dem Messer in der Hand sitzt und sagt, ich habe meine Frau umgebracht und Polizei kommt, lässt sich widerstandslos festnehmen, dann ist das zwar eine Tötung, vielleicht sogar ein Mord in der späteren Bewertung, aber das sind Fälle, wo die Rechtsmedizin oft gar nicht dazu gerufen wird, weil eben alles relativ klar ist. Dagegen andere Fälle, wo die Sachen unklarer sind, also der, sage ich jetzt mal, die Person, die im Freien gefunden wird, in der Blutlache, was eine harmlose, natürliche Ursache haben kann, aber eben auch eine Tötung, wo man eine schnelle Entscheidung braucht, in welche Richtung das geht, da wird die Rechtsmedizin gerufen. Und hier, denke ich, war auch so das Ansinnen, war es vielleicht doch ein Unfall, der dann eskaliert ist, in welche Richtung geht das? Also hier ist die Rechtsmedizin dahin gerufen worden. Und die Information, die die Kollegen dann am Leichenfundort hatten, war, dass es wohl eine Beziehungstat war, also Täter, Opfer sich kannten. Dann war die Rede von einem Sorgerechtsstreit. Dann auch wusste man, dass irgendwann mal das Gewaltschutzgesetz in irgendeiner Weise zum Tragen gekommen war und dass eben die Verstorbene mit ihren Kindern im Frauenhaus in Limburg gewesen sei. Das waren also die. So, dann wusste man, dass die andere Person, der andere Beteiligte, dass es sich da um den Ex-Mann gehandelt habe. Und man wusste auch, dass dieser sich ein Fahrzeug geliehen hatte, nämlich ein Audi Avant A6. Und dann hatten Augenzeugen wohl berichtet bereits, dass der Körper der Frau durch die Luft geschleudert worden sei, dann der Kopf in dieser Flugphase an ein Verkehrsschild geschlagen worden sei, der Körper sich gedreht habe und dann das Fahrzeug den Körper unterfahren habe, also praktisch unter dem Körper dann durchgefahren sei, der ja hochgeschleudert worden sei und dann das Fahrzeug an Hauswand geprallt sei. So. Kopf und Oberkörper der Frau seien dann am Boden aufgeprallt und interessanterweise aber die unteren Gliedmaße der Frau seien unter dem Fahrzeug zum Liegen gekommen.
Ach.
Das war also das, was an Informationen eben vorlag. Und dann haben eben diese Zeugen, ich meine, allein das zu erleben, ist, glaube ich, immer schon heftig. Also wenn man an so einem Verkehrsunfall beteiligt waren, haben dann gesehen, also einer dieser Zeugen habe dann eben nach der Frau gesehen. Und das habe aber dann dazu geführt, dass der Fahrer diesen Helfer mit einer Schreckschusspistole bedroht habe. Und dann habe er eben später mit dem Küchenbeil und der Axt auf den Körper der Frau wiederum eingeschlagen. Es gab wohl auch Videos dazu, die gedreht wurden von Zeug. Also schon damals waren die Menschen schnell bei ihrem Handy und haben dann gedreht. Und das lag eben dann auch vor oder wurde von der Polizei wohl gezeigt oder wurde eben schon gesichert oder wie auch immer man das bekommen hat. Ja, dann ist eben diese Straße als solche beschrieben, die eingangs wie so ein kleiner Verkehrskreisel hat und dann die Straße so eine leichte Rechtskurve macht. Natürlich überlegt man auch da, kann es doch noch irgendwas in Richtung Unfall geben? Was machen die Straßenverhältnisse? Kann das eine Erklärung sein für das Abkommen von der Straße oder das Fahren dann gegen die Hauswand? Aber ja, dann ist beschrieben, wie der Leichnam liegt. Der ist dann durch die Rettungskräfte verlagert worden. Also es ist natürlich auch was Typisches, ist völlig klar, dass die Lebensrettung immer erstmal vorgeht. Ja, also, dass man eben nicht sagt, okay, das ist jetzt offensichtlich eine Straftat und jetzt verändert man nichts mehr, um keine Spuren zu verwischen. Und dann stirbt eben der Verletzte, sondern völlig klar ist, an erster Stelle steht immer der Versuch der Lebensrettung. Und dann hat man natürlich hinterher einen veränderten Tatort. Ja, aber das gehört eben dazu. Ja, und dann wurden entsprechende Verletzungen von außen auch beschrieben und man kam da eben dann auch bereits schon darauf, dass es im Bereich der rechten Gesichtshälfte, Halsseite und Nacken glattrandige Durchtrennungen gegeben hat, die mit Schürfungen auch im Randbereich waren, die man dann einer sogenannten halbscharfen Gewalt- oder Hiebverletzung zuordnen könnte. Ja, also das war bereits dort eben zu sehen. Und ansonsten fiel auf, dass man eigentlich in der Umgebung relativ wenig Blut hatte. Ja. Und das ist natürlich auch immer so eine Sache, diese Einschätzung von Blut am Leichenfundort ist sehr, sehr schwierig, weil auf der einen Seite Blut versickern kann. Ich hatte also auch mal einen Fall, wo ich mich daran erinnern kann, das war so ein Leichnam auf Schotter, der hat wirklich sehr viel Blut nach außen verloren. Man hat aber nur eine relativ geringe Blutlache direkt am Leichnam gesehen und später hat man dann gegraben und hat gesehen, dass das Blut 1 Meter tief in diesen Boden eingedrungen war.
Ja.
Und man erst dachte, also kaum Blut verloren. Und in anderen Fällen, wenn man eben irgendwie einen glatten Boden hat, Linoleumboden oder so, ja, ohne Ritzen, dann können ganz geringe Blutmengen, also was weiß ich, 300 Milliliter oder so, können eine Riesenlache bilden. Mhm. Wenn man sich das ausrechnen möchte, dass was irgendwo eine Schicht bildet, die kein Millimeter dick ist, ja, und dann haben wir also wirklich eine, was ich, mehrere Meter durchmessende Blutlache und man denkt dann, boah, das ist ein Riesenblutverlust. Also deswegen ist das immer einzuschätzen, aber natürlich die Kollegen, die da draußen waren, sind da ja Profis und die haben also gesagt, es ist eine auffällig geringe Blutmenge.
Kann das sein, dass die Frau vielleicht durch diesen Unfall mit dem Auto bereits verstorben war?
So, und das ist natürlich genau die entscheidende Frage, die hier zu beantworten war, auch später bei der Obduktion. Und insofern schon völlig richtig, das ist bereits ein erster Hinweis darauf, dass das so sein könnte. Denn diese offenen Wunden, ne, die man da gesehen hat, diese Wunden der halbscharfen Gewalt, die offensichtlich dann von Beil und oder Axt entstanden sind, da würde man ja eigentlich erwarten, dass die stark bluten nach außen. Mhm. Und haben wir dagegen innere Verletzungen, ja, also angefangen vom Kopf, Schädelbasisbrüche, Organzerreißungen etc., so wie man es bei Verkehrsunfällen nicht selten hat, dann bleibt dieses Blut in den Körperhüllen drin. Ja? Also man kann dann verbluten, aber nach außen dringt überhaupt kein Blut. Also die Körperhöhlen, die Brusthöhlen und die Bauchhöhle, die haben genug Platz, um das gesamte Blut des Körpers sozusagen aufzunehmen. Und das steht aber dann ja nicht mehr im Gefäßsystem zur Verfügung. Also das Blut ist nicht nach außen verloren gegangen offensichtlich, aber trotzdem ist der verblutet, weil das Blut nicht mehr im Gefäßsystem ist, da wo man es eigentlich braucht. Ja? Mhm. Und das war also da schon völlig richtig geschlussfolgert von dir. Das war schon die erste Überlegung, dass eben möglicherweise bei den Beibringungen dieser Hiebverletzung da jetzt gar nicht mehr so ein großartiger Kreislauf gewesen war. Also möglicherweise. Ja, dann hat man auch vor Ort, wie es man es üblicherweise machen sollte, obwohl jetzt hier Augenzeugen und dergleichen dabei waren, aber hat man auch die Temperatur gemessen, ja, die tiefe Rektaltemperatur zur Todeszeitschätzung. Und da kann man natürlich sagen, das ist völlig überflüssig, aber es geht natürlich auch ein bisschen darum, wann ist der Tod denn dann tatsächlich eingetreten? Haben wir noch eine Verzögerung zwischen dem eigentlichen Ereignis und dem Todeseintritt, dass dann also die Uhr mit dem Temperaturabfall später anfängt zu ticken, wenn man so möchte. Ja. Dann wurden selbstverständlich natürlich ganz am Anfang von den Kolleginnen und Kollegen wurde, auch wenn sich das jetzt blöd anhört, aber das habe ich schon ein paar Mal gesagt, als allererstes der Tod nochmal festgestellt, ja, also die sicheren Todeszeichen bewertet, die sicheren Todeszeichen dokumentiert. Und das ist eben ja einerseits wichtig, um nochmal klarzustellen, dieser Mensch ist jetzt wirklich tot, und auf der anderen Seite aber auch, um weitere Aussagen treffen zu können zur Todeszeitschätzung, also zusammen mit der Temperatur und dann eben, wie ist die Totenstarre ausgebildet, haben sie schon Totenflecke ausgebildet und so weiter. Ja, ja, dann wurde auch die Axt und ein Fleischerbeil wurden auch gesehen, die lagen da noch vor Ort und wurden dann auch sowas beschrieben. Und dann hat man eben gesagt, okay, zu weiteren Differenzierungen völlig klar, braucht man die Obduktion, um einfach zu sehen, wie schwer sind die inneren Verletzungen und wie kann die zeitliche Abfolge gewesen sein.
Ja.
Und dann wurde praktisch für den nächsten Tag, für den nächsten Morgen, wurde dann die Obduktion geplant. Also es war ja hier ein Freitag, der 25.10.2019, und dann für den darauffolgenden Samstag wurde dann die Obduktion anberaumt. Mhm. Ja. Das war also der Leichenfundortbericht und dann das Sektionsprotokoll. Und da waren dann auch Polizeibeamte anwesend und so wie das eben auch sein soll, die vor Ort waren, kommen dann mit zur Obduktion und Staatsanwaltschaft und da steht dann drin, wer alles da war. Und ja, dann wurde natürlich auch nochmal sozusagen ergänzt, was hat man jetzt noch an zusätzliche Informationen in der Zwischenzeit gehabt, und da gab es jetzt keine wesentlichen weiteren Erkenntnisse zu dem Vergleich zum Vortag. Dann schaut man sich natürlich an, bei so einer Obduktion, gibt es irgendwelche Erkrankungen? Also kann es sein, dass jetzt diese Person in Wirklichkeit an einem Herzinfarkt gestorben ist, oder ja, also auch wenn sich das absurd anhört. Aber man schaut eben, welche krankhaften Veränderungen sind am Körper, um zu zeigen, und in diesem Fall war da nichts, ja. Ich meine, es war ja eine junge Frau im Verhältnis, ja. Aber damit waren also von vornherein dann alle Spekulationen irgendwie entgegentritt. Hier könnte vielleicht was anderes eine Rolle gespielt haben. War ja krank, hatte einen Herzinfarkt oder einen Schlaganfall oder irgendein anderes Grundleiden. Das ist dann immer ein wichtiger Punkt. Dann sind eben wirklich Verletzungen festgestellt worden, wie man sie oft bei Fußgänger-Pkw-Kollisionen hat, also ein Beckenbruch und dann die Brüche am Wadenbein, am Kreuzband, links, Sprunggelenksbruch, rechts, ja, dann aber auch Weichteiltaschen, also das hat man eben bei der Pkw-Fußgänger-Kollision ganz häufig, weil es dann einerseits zum Anprall kommt mit einer hohen Energie, andererseits aber auch zu tangentialer Gewalt, einem Verschieben, dass dann Gewebeschichten einreißen und in diese einreißenden Gewebeschichten blutet es dann eben ein. Und das sind dann eben solche Gewebs- oder Weichteiltaschen. Und das ist an der linken Hüfte gewesen und am Knie und am rechten Unterschenkel, Fußgelenk, also an mehreren Stellen, dass das also auch alles passt eben zu wirklich einem Anprall.
Ja.
Dann war zusätzlich ein Schädelbruch zu sehen, und da war auch eine Abschürfung an der Kopfschwarte und eine Quetschrisswunde auf der linken Seite. Im Schädeldach war eine Bruchlinie, aber auch in der Schädelbasis, was also auch zeigt, dass eine massive Gewalt gegen den Schädel stattgefunden hat, die man mit, sagen wir mal, einem Schlagwerkzeug oder so gar nicht erreichen könnte. Ob das jetzt ein Beil ist oder ein Hammer, sondern da brauchst einfach dieses Hochrasanztrauma, also brauchst einfach diese hohe Energie, wenn jetzt ein Auto mit dieser Masse und Geschwindigkeit, das ist ja, da kann man sich ja ausrechnen, na, wenn ein Auto eine Tonne wiegt und das Werkzeug ein Kilo, ja, dann ist allein schon vom Impuls her, dass der Faktor 1000, ne, was dann da ankommt. Und deswegen, damit man also solche Brüche hat am Schädel, braucht es einfach diesen massiven Impuls von einer Seite, vielleicht auch mit einem Widerlager, um eben den Schädel dann so zum Bersten zu bringen. Und damit war auch klar, das sind alles Verletzungen, die können eigentlich nur durch dieses Hochrasanstrauma, durch den Unfall mit dem Pkw gewesen sein, oder Kontaktunfall ist ja dann eine Wertung wieder. Zusätzlich gab es auch noch Verletzungen in der Halswirbelsäule, die wiederum ja durch die Massenträgheit des Kopfes erklärlich sind, und dann auch noch Rippenbrüche, auch die passend eben zu dem Hochrasanztrauma, Schulterluxation, Oberarmbruch rechts, also wirklich massive Verletzungen, die einfach nur durch den Anprall mit diesem Pkw zu erklären sind. Und dann waren eben auf der anderen Seite diese bereits schon bei der Leichenschau gesehenen glattrandigen Durchtrennungen, mit den vertrockneten Wundrand, rechte Gesichtshälfte, rechter Hals, Nacken, die teilweise wie ineinander übergegangen sind. Und die wurden dann gezählt. Auch das macht man natürlich. Man wissen, wie vielfache Gewalt hat denn da eingewirkt. Dann kam man eben auf etwa 18, ja, die, wie gesagt, teilweise ineinander übergegangen sind. Deswegen kann das dann mit dem Zählen schwierig werden. Und da gab es entsprechend auch durch Trennung von Gefäßen auch. Aber da war eben die Sache, dass diese Verletzungen praktisch nicht umblutet waren oder kaum umblutet. Und auch das wird ja wieder diese deine erste Idee stützen, ja, dass dann zu diesem Zeitraum kein großartiger Kreislauf mehr vorhanden war. Insgesamt gab es Zeichen, deutliche Zeichen des Blutverlustes, wenig Totenflecke, dann war eben Blut im Bauchraum, Blut in den Brusthöhlen, das, was ich vorhin gesagt hatte, also Hohlräume im Körper, die einfach da sind, wo Blut eben reinkommen kann. Insofern haben wir also tatsächlich hier einen erheblichen Blutverlust nach innen gehabt. Ja. Und dann wurde natürlich auch nochmal rekonstruiert, wie jetzt dieser Anprall mit dem Fahrzeug, diese Primärkollision, wie der zustande gekommen sein könnte. Und dass man dann gesagt hat, okay, wir haben Anprall eher links hinten, dann eine Flugphase und dann eben Aufschlag auf den Boden. Und dem ist insbesondere dann das Schädel-Hirntrauma, das man festgestellt hat, die Halswirbelsäulenverletzung mit wohl auch Quetschung des Halsmarks. Und das ist ja etwas, das kann man nicht überleben, weil das ist die wichtigste Verbindungsstelle zwischen Gehirn und dem Rest des Körpers. Das Halsmark, da läuft alles durch an Nerven. Wenn das gequetscht wird, dann ist da sozusagen die Leitung unterbrochen und dann kann im Prinzip nichts mehr passieren. Weiter, und damit ist auch klar, so eine Vernetzung stößt unwiederbringlich das Sterbegeschehen an. Ja, also da passiert dann nichts weiter. Und dann hat man dementsprechend die folgenden Verletzungen gehabt. Und da hat man ja wohl schon einen stillstehenden Kreislauf gehabt. Dafür sprachen auch die UN. Sodass also hier diese Frage dann mit der Obduktion relativ eindeutig zu beantworten war, dass also die bereits tödlichen Verletzungen und auch schon der Todeseintritt infolge dieser Kollision mit dem Auto entstanden sind und die nachträglichen Verletzungen mit Beil und Axt eben erst einer bereits verstorbenen Person zugefügt worden sind und dementsprechend keine eigene todesursächliche Bedeutung mehr hat, natürlich, klar. Und da sind wir ja auch wieder bei der Analyse von Verletzungen. Was sagt das über den Täter? Völlig klar, hier haben wir eine hohe Emotionalität. In dem Fall steht statt der Täter ja fest, aber wenn es der Tätersuche geht. Und wenn jetzt, sagen wir mal, diese Kollision in irgendeiner Weise als Unfall hätte interpretiert werden können, ja, dann hätte das selbstverständlich, wäre das für den Täter möglicherweise positiv gewesen, ja, weil dann man hätte sagen, okay, der hat zwar hinterher noch mit dem Beil auf die eingeschlagen, aber das hat ja keine eigene Wirkung mehr gehabt und vorher war es vielleicht wirklich ein Unfall, der wollte ihr folgen, ist erschreckt, dass er sie dann gesehen hat und ist dann drauf, wie auch immer. Also ich springe jetzt ein bisschen rum.
Nee, aber meine Frage ganz kurz, hat man denn in dem Fall den Täter im Nachhinein auch untersucht? Ich meine, ob der vielleicht unter Drogeneinfluss stand oder unter Alkoholeinfluss?
Das ist jetzt wieder etwas, was ich darin nicht sehen kann. Mhm. Und das ist interessanterweise auch immer, hört sich jetzt komisch an, aber diese Untersuchungen laufen zwar in derselben Institution ab, die sind aber nicht automatisch verknüpft. Ja? Mhm. Sodass ich also jetzt an diesen Unterlagen gar nicht sehen kann, ob der klinisch-rechtsmedizinisch untersucht worden sein. Mhm. um zu schauen, was hat der für Verletzungen selbst davon getragen? Was ist vielleicht beim Unfall passiert? Hat er sich vielleicht bei der eigentlichen Tat verletzt? Gut, da könnte man sagen, es ist alles so eindeutig. Es gab Zeugen, die das Ganze gesehen haben. Brauchen wir das überhaupt noch? Ja, also da wäre es auch vertretbar, davon Abstand zu nehmen. Aber völlig richtig, was sicherlich spannend wäre, wäre die Frage, ob der möglicherweise sich Mut angetrunken hat oder vielleicht Kokain, Amphetamin oder was auch immer genommen hat, um sich da nochmal aufzuputschen. Da habe ich aber jetzt keine Information. Weil wie gesagt, das ist auch nicht automatisch hier verknüpft. Das haben ja auch die Kollegen jetzt nicht rausgesucht. Aber sicher, klar, das wäre bei der Bewertung der Tat als solche und natürlich auch zur Frage möglicherweise der Schuldfähigkeit, ne, wäre das eine spannende Frage. Kann aber auch sein, dass er direkt hinterher gesagt hat, nein, ich habe nichts genommen und das gar nie zur Debatte stand. Dafür war ich ja nicht im Verfahren drin oder so. Also, hast du auch nichts gelesen, nehme ich an.
Nein, sonst hätte ich die Frage auch nicht gestellt. Ich konnte auch nichts rausfinden, genau.
Okay. Ja, also auch hier wieder ein Fall, wo ja die Rechtsmedizin eigentlich wieder nochmal eine wichtige Einordnung ermöglicht hat und wo diese Trennung der verschiedenen Aktionen möglich war und deren Auswirkung insbesondere, wie weit das jetzt in diesem Fall tatsächlich so wichtig war, in der späteren rechtlichen Bewertung, das steht natürlich auf einem anderen Blatt. Und sowas wird natürlich insbesondere dann spannend, wenn mehrere Personen beteiligt sind, wo das immer wieder kommt, wenn jetzt beispielsweise ein Fußgänger von einem Auto angefahren wird und landet dann auf der Straße und dann fährt ein zweites Auto drüber. Ja? Und da ist natürlich dann ganz wichtig zu schauen, welche dieser beiden Gewalteinwirkungen, also die Kollision mit dem ersten Auto oder das über Fahren, Schrägstrich überrollen mit dem zweiten Auto, hat denn die tödlichen Verletzungen gesetzt und ja, das sind für die Rechtsfolgen mehrerer beteiligt da. Deswegen sind das immer typische Fragestellungen, auch in der Rechtsmedizin, gerade wenn wir eben mehrzeitige Geschehen haben. Ja, mehr kann ich jetzt erstmal
Zu
anhand
dem
der
Fall.
mir Verfügung stehenden Unterlagen kann ich erstmal nicht sagen.
Da fällt mir übrigens noch ein, das hatte ich beim ersten Mal nämlich erwähnt. Das war auch ein Grund dafür, dass ich diese Frage gestellt habe, weil es ja hieß, als seine Frau sich von ihm getrennt hat, hat er angefangen zu trinken. Ne? Was ja
Okay,
dafür
stimmt, ja.
gesprochen haben könnte, dass er auch gerade in diesem Fall irgendwas genommen hatte.
Ja, dass er dort sich Mut angetrunken hat. Ich meine, das hat man ja sowohl bei Suiziden als auch eben bei solchen Taten, die gewisserweise geplant sind, dass dann diese Hemmschwelle, die man natürlicherweise hat, dass die dann mit einer meist relativ geringen Alkoholisierung überwunden wird. Manchmal, auch dann später schon gehört, gibt es Fälle, wo die Täter das ebenfalls vorhatten und sich dann aber betrunken haben, zum Teil auch mehrfach betrunken haben und es dann nie zur Tatausführung kam, ja, weil sie dann zu betrunken waren. Und da ist natürlich auch immer so die Grenze, ja, weil klar, man ist unter Alkohol immer in seiner Leistungsfähigkeit eingeschränkt, auch bei geringen Konzentrationen. Und ja, das ist natürlich dann manchmal auch gegenläufig. Ja, aber ja, wie gesagt, also wie es in diesem Fall war, kann ich leider nicht weiter aufklären.
Wobei ich natürlich da auch sich mir die Frage stellt, er ist ja verurteilt worden, lebenslänglich mit besonderer Schwere der Tat. Könnte man das machen, wenn er unter Alkoholeinfluss wäre? Würde das diese Schwere nicht mildern?
Also im Normalfall würde genau, wenn er jetzt nochmal, wenn da eine wesentliche Beeinträchtigung durch Alkohol festgestellt worden wäre und hier die Schuldfähigkeit wenigstens als vermindert eingeschätzt worden wäre, genauso, wenn jetzt irgendeine psychiatrische Erkrankung im Hintergrund festgestellt worden wäre, dann wäre er wahrscheinlich nicht wegen der besonderen Schwere der Schuld noch verurteilt worden. Also insofern glaube ich schon ein zulässiger Rückschluss.
Ja, gut, dann haben wir sehr viel über diese Tat jetzt heute erfahren und ich glaube, dass wir in der nächsten Folge auch noch mal eine spannende Interviewpartnerin haben werden. Das hoffe ich zumindest sehr. Und bis dahin wünsche ich Ihnen alles Gute, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer.
Ja, bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Tschüss.
Das war Spurenelemente, das Original. Alle 14 Tage, freitags, in deiner Podcast-App. Alle weiteren Informationen rund um den Podcast findet ihr in den Shownotes.